bist ja Teil des feministischen Workshop-Kollektivs Aufbegehren. Wer seid ihr denn und was macht ihr denn genau? Was kann man sich unter einem feministischen Kollektiv vorstellen?
Dieses Kollektiv besteht momentan aus zwei Personen, nämlich Stella und mir. Wir machen seit jetzt fast 4 Jahren, glaube ich sogar schon, machen wir Workshops rund um verschiedenste sexpositive feministische Themen. Das heißt, wir haben uns vor allem darauf spezialisiert, Räume zu schaffen, in denen hauptsächlich weiblich sozialisierte Menschen sich mit ihrem Körper auseinandersetzen können und mit den durch eben patriarchale Strukturen hervorgerufenen Unterdrückungsmechanismen in unserem Körper. Das heißt, unser Ansatz ist so ein bisschen, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir können im feministischen Diskurs und in der Analyse irgendwie ganz viel intellektuell rausfinden, was alles scheiße läuft in der Welt. Und dann stellen wir in unserem Körper, in unserem Alltag fest, okay, und ich handle aber immer noch so, wie ich eigentlich nicht handeln möchte. Oder ich fühle immer noch diese Scham in meinem Körper. Also es geht so ein bisschen darum, dass viel von dem gesellschaftlichen Zeug, was wir nicht gut finden, einfach so verkörpert ist, dass wir da über andere Strukturen rankommen wollen, als nur übers Reden und übers intellektuelle Verstehen. Und daraus entstehen halt diese Workshops, an denen wir eben nicht nur reden, sondern auch ganz praktisch wirken.
Eben hast du gesagt, so dieses sich Aneignen des eigenen Körpers, da irgendwie einen Zugang zu finden, ist dann auch eine Antwort aufs Patriarchat, sage ich jetzt mal verkürzt. Und vorhin hast du auch gesagt, dass sich die patriarchalen Strukturen auch körperlich ausdrücken, manifestieren. Kannst du das nochmal näher beschreiben? Was hat quasi, haben gesellschaftliche Umstände mit dem haptischen, tatsächlichen Körper zu tun?
Oh, viel zu viel. Das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, die sogenannte weibliche Ejakulation, der auch Menschen mit Vulva ejakulieren können. Das ist eigentlich seit jetzt bald 40 Jahren und schon viel länger bekannt, aber seit 40 Jahren ist es bewusst in den Medizinbüchern, das ist ein Fakt, dass Menschen mit Vulva ejakulieren können. Und dann ist es aber so, wer erzählt uns das im Schulsexualkundeunterricht? Wo habe ich das jemals gehört, außer als so pornografisiertes Squirting? Und so erleben unglaublich viele Menschen, mich eingeschlossen by the way, dass dieses Nicht-Wissen über den eigenen Körper, Nicht-Wissen, dass da Flüssigkeit rauskommen kann, die weder Pinkel ist, noch irgendwie Blut, noch irgendwie Schmierflüssigkeit, dass über das reine Nicht-Wissen Menschen verlernt haben, zu ejakulieren. Und das finde ich richtig krass. Also wenn man sich das mal bewusst macht, dass eigentlich die physische Struktur dafür da ist, uns aber das Wissen nicht angebracht wird, dass es geht, ist so ein mehr oder weniger unterbewusstes Halten. Der Beckenboden ist angespannt, spürt es sich vielleicht so an beim Sex. Ah, irgendwie muss ich pinkeln, aber ich war doch gerade erst pinkeln. Und da fehlt einfach Wissen und das verkörpert sich. Und plötzlich habe ich eine Körperfunktion, keinen Zugriff mehr zu einer Körperfunktion. Und das ist, finde ich, ein Beispiel, wo Strukturen, die sogenannte weibliche Sexualität und eine gesunde weibliche Sexualität nicht in den Vordergrund sind, dann nicht die Informationen bereitstellen, wie sich das auswirkt auf in meinem Körpersein.
Einerseits gibt es ja so eine starke Tabuisierung und Nichtsichtbarmachung von der weiblichen Lust, von der Vulva. Es herrscht ein großes Unwissen und Nichtwissen über die weibliche Lust und die Vulva vor. Du hast das Beispiel der weiblichen Ejakulation eben gerade angebracht. Und auf der anderen Seite ist aber der weibliche Körper so stark sexualisiert, pornografisiert, ja objektiviert in allen Bereichen der Gesellschaft, in den Medien vor allen Dingen. Wie kannst du dir diese Diskrepanz bzw. diesen Widerspruch erklären und was macht es eigentlich auch mit den Menschen?
Wie kommt es dazu? Da können wir, glaube ich, mehrere Stunden drüber reden und da haben viele Menschen sehr schlaue Dinge zugeschrieben. Verkürzt, glaube ich, ist viel von dem, was wir sehen, also diese Werbung und Pornos und sonst was, ist oft ein Darstellen von dem weiblichen Körper aus der Perspektive einer sogenannten männlichen Lust. Also die Frau, die sich auf der Motorhaube regelt, vielleicht hat sie da auch ganz viel Freude dran, aber erstmal regelt sie sich da für einen männlichen Blick. Ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht so, dass es viel von dem, was gezeigt wird, eher für jemand anders dargestellt wird, als dieses Objekt, Sexobjekt, was man irgendwie nehmen kann und benutzen kann, wie man eben gerade möchte. Und das, was fehlt, ist eine Darstellung von Sexualität, von Begehren, die aus mir herauskommt, die aus so einem, das fühlt sich gut an, das will ich, aus so einem ganz eigenem auch wahrnehmen können herauskommt. Und ich glaube, dass so wenig Darstellung von der Vulva gibt, hat viel damit zu tun. Das ist halt in den Biologiebüchern zumindest halt eher ein Querschnitt von dem Beckenboden dargestellt wird. Also dann die Vulva oder die Frau nur als Reproduktionsapparat. So, dann wird halt die Gebärmutter gezeigt und irgendwie, okay, dafür ist sie irgendwie wichtig. Aber die Vulva von vorne und auch eine komplette Ansicht der Klitoris braucht ja irgendwie niemand in unserer Welt. So dieses, eine weibliche Lust, ein Wahrnehmen von, ah, wie fühlt sich das an, wenn hier gestreichelt wird oder dort. Und ehrlich gesagt, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, unsere Welt hat Angst vor einer weiblichen Lust. Also vor einem, vor so wilden, freudvollen Frauen, die selber wissen, was sie brauchen und wollen. Die sind nicht mehr abhängig. Die sind nicht mehr Objekt von, ja, einem Patriarchat.
Du hast eben ja erzählt, ihr macht nicht in Anführungsstrichen nur theoretische Workshops, sondern auch eben praktische Übungen, praktische Workshops und eben auch die Yoga-Stunden, die ja auch einen besonderen Fokus irgendwie bei euch haben, nämlich die Yoni-Yoga-Stunden. Inwiefern unterscheiden sich denn diese Yoga-Stunden von klassischen Yoga-Stunden, die man ja mittlerweile sogar in der Volkshochschule zum Beispiel machen kann?
Also generell würde ich sagen, unterscheiden sich meine Yogastunden von so den Volkshochschul-Yogastunden dadurch, dass ich einen Fokus drauf lege, dass eben jeder Mensch Yoga machen kann, dass ich versuche, es möglichst inklusiv zu halten, soweit möglich, immer wieder einen Fokus drauf zu legen, dass jeder Körper richtig ist und es nicht irgendwie jetzt nur, weil mein Körper das auf irgendeine Form vormacht, dass das jetzt das Richtige ist, wo dein Körper sich anpassen muss, sondern so sehr so ein Your Body, Your Choice Fokus, ich immer wieder betone. Und eben diese Yoni-Yoga-Stunden sind in vielerlei Hinsicht ganz normale Yoga-Stunden. Also wir machen abwärtsschauende Hunde und Kriegerinnen und was es alles gibt. Während ich immer mal wieder auch benenne, dass ein Teil von unserem Körper unsere Vulva ist, unser Beckenboden ist. Und das ist ziemlich spannend, wenn man mal da seinen Fokus drauf legt, zu spüren, wie sich der Beckenboden verändert in verschiedenen Positionen und eben auch die Gefühle, die damit einhergehen. Also das kann ich nicht verneinen. Ich würde uns da irgendwie gerne vor schützen und dass wir einfach nur reinspüren können, so, ah ja, und ich habe auch eine Vulva und die fühlt sich so und so an. Aber weil da gesellschaftlich eben so viel drinsteckt und auch persönlich oft Schmerz und Scham erfahren wurde, bieten die Yogastunden oder versuche ich dafür auch einen Raum zu schaffen, dass da auch Gefühle sein dürfen. Und dass irgendwie mehr oder weniger irrationale Wut plötzlich hochkommen kann oder Trauer oder irgendwie einfach nur eine Taubheit. Und ich hoffe, dass über diese Achtsamkeitsübung, über dieses in den Körper fühlen und mir selber den Raum zu geben, wahrzunehmen, was da eigentlich immer ist, dass sich langsam uralte Blockaden da auch einfach langsam lösen können, um wieder so voll in unsere Kraft zu kommen und voll wieder in ein, ja, ich darf hier sein und ich darf Lust erleben und ich darf Nein sagen und ich darf Ja sagen. Und ich glaube, dafür muss man erstmal wahrnehmen, darf Frau erstmal wahrnehmen, dass er sie hier sein darf mit dem ganzen Körper.
Ich selber habe manchmal so meine Problemchen mit Spiritualität, mit Yoga. So manchmal leuchten da bei mir so Alarmglocken auf und so, jetzt muss ich Ruhe finden, jetzt muss ich tief einatmen, jetzt muss ich Entspannung finden. Und ihr habt es auch so lustig auf eurer Seite geschrieben. Es geht ja viel um Selbstfürsorge, auch in Zeiten von Krisen. Und ihr stellt da auch die Frage, in den meisten Kursen könnte man ja die Krise kriegen, wenn so getan wird, als wäre die Welt ein nach Räucherstäbchen duftender Friedenstempel. Das bringt es ziemlich auf den Punkt. Wie schafft ihr das denn eben dann auch Leute wie mich, die vielleicht nicht zu so klassischen Yogastunden gehen würden, da abzuholen?
Ja, das ist eine gute Frage und eine, die mich, seit ich Yoga mache, immer beschäftigt hat. Also genau die Frage, wie kann ich dich abholen und wie kann ich mich selber abholen, wenn ich ja einerseits merke, dass viele Menschen, auch die mit Spiritualität nicht viel am Hut haben oder da eine Abneigung haben, irgendwo ein Bedürfnis haben nach einem Zuruhekommen, nach einer Entspannung, so dieses ständige Funktionieren müssen, produktiv sein müssen und aber eben Spiritualität super, super viel Abneigung in uns hervorruft, aus gutem Grund. Deine Frage war, wie hole ich dich ab? Ich versuche es, indem ich echt einen Fokus drauf lege, dass ich sage, du musst überhaupt nicht einatmen. Du musst auch nicht zur Ruhe kommen. Du musst noch nicht mal mitmachen. Du darfst. Du darfst dir diesen Moment nehmen, wo du mal nicht funktionierst, wo du mal nicht überall mitrennen musst. Und das, was ich da anbringe an vielleicht an auch spirituellen Gedanken, ne? Also das will ich nicht verneinen, an so einem sich verbunden fühlen oder sich bewusst machen, wie mein Körper eben nur existiert, weil es eine nichtmenschliche Natur um uns herum gibt. Das ist für viele Menschen eine Art von Spiritualität und gleichzeitig ist es auch einfach Realität. Und ich glaube, ich versuche das so ein bisschen aus so einem esoterischen, ungreifbaren, du musst halt einfach vertrauen und dich darauf einlassen und wenn du das nicht kannst, dann bist du halt schlecht, rauszuholen in ein ganz reales, okay, wo ist ein zur Ruhe kommen und ein mich mit mir selbst und mit der Welt verbinden, nicht ein esoterischer Luxus, sondern gelebte Kritik des Patriarchats und des Kapitalismus. Und so versuche ich das, glaube ich, auch auf einer intellektuellen Ebene zu erklären, warum solche Praktiken, die eben meistens eher in so esoterischen Räumen sind, glaube ich, ziemlich wichtig sind für die Transformation und Revolution und was wir eigentlich alles gerade brauchen, damit unser Planet noch eine Weile funktioniert.
Ich würde jetzt nochmal auf die Yoga-Stunden zurückkommen, die Yoni-Yoga-Stunden und vielleicht auch die anderen praktischen Workshops, die ihr macht. Da hat es ja viel auch ja, mit Intimität, mit dem eigenen Körper zu tun und man ist ja zumindest in den nicht virtuellen Yoga-Stunden ja dann auch eben mit mehreren Menschen irgendwie zusammen. Wie ist denn da so das Feedback von den Teilnehmerinnen aus der Vergangenheit? Also weil ich stelle mir das ja auch als einen sehr, ja, sensibles, intimes Thema vor, wo vielleicht auch viele Frauen oder Menschen, die bei euch teilnehmen, ja vielleicht sich auch das erste Mal so intensiv mit sich und ihrem Körper beschäftigen.
Das Feedback ist durch die Bank weg sehr positiv. Es ist auch einfach so, dass eben nur die Menschen zu den Workshops kommen, die das Gefühl haben, so, ah, das ist jetzt irgendwie dran für mich. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass die Menschen, für die das irgendwie zu sensibel oder zu verletzlich ist, die kommen nicht. Die suchen sich da andere Räume für. Ich finde es fast beunruhigend, wie voll Vorträge sind oder wie schnell die Workshops voll werden, weil mir das irgendwie so zeigt, was da für ein Hunger nach ist. Also nach wie sobald dieses Eis einmal gelöst ist, wie die Menschen nicht mehr aufhören können, über verschiedenste Themen rund um ihre Vulva und ihre Sexualität und ihr Lusterleben zu sprechen. Also da ist eine große Hürde und sobald irgendwie gemerkt wird, ah krass, den anderen geht's ja auch so, ich bin nicht alleine damit, löst sich was. Und irgendwie so dieses schreckliche Kleinhalten, oh Gott, ich bin komisch und nur mit mir ist irgendwas seltsam, das in Kontakt zu bringen und festzustellen, so, ach krass, dir geht's auch so und dir auch und dir auch und dir auch. Ah, ich bin gar nicht falsch. Die Gesellschaft, die falsch ist, ein bisschen salopp ausgedrückt. Das schafft total viel innere Ruhe für ganz viele. Also ich kriege auch oft zu hören, dass nach so einem Workshop ganz viel Wut da ist und ganz viel so Unverständnis, wie es denn sein kann, dass so viele Frauen da so viel Leid auch erfahren und so viel Eingeschränktheit. Und daraus entsteht ziemlich oft auch coole Initiativen, politische Projekte, Demos, sonst was. Das ist ziemlich, ziemlich cool, was dabei so rauskommt, wenn wir uns mal zusammentun.
Jetzt seid ihr ja Corona-bedingt auch dazu gezwungen worden, in Anführungsstrichen, in den virtuellen Raum zu gehen. Ihr habt jetzt diese Yoni, oder du bietest diese Yoni-Yoga-Stunden bei eurem YouTube-Channel als Livestream an. Es gab ja auch schon eine erste Yoni-Yoga-Stunde. Wie war das für dich? Welche Vorteile und auch Nachteile ergeben sich vielleicht durch diesen virtuellen Raum? Für dich, aber auch für die Teilnehmerin?
Ja, für mich ist es auf jeden Fall sehr viel schwieriger, die Leute nicht zu sehen und irgendwie halt dann auch nicht drauf eingehen zu können, was gerade dran ist, weil es eben so viele verschiedene Gefühle hochbringen kann von so einem total euphorischen, krass, hier bin ich, das bin ich, geil Moment, so eben auch sehr verletzlichen Momenten und das sehe ich alles nicht und kann dann auch nicht drauf eingehen. Ich habe da den Vorteil, dass ich sowas natürlich jetzt schon relativ lange mache und irgendwie so eine gewisse ein gewisses Bauchgefühl, glaube ich, entwickelt habe, zu welche Bewegungen oder welche Sätze von mir was auslösen könnten und versucht darauf einzugehen, aber ich habe das direkte Feedback nicht. Das ist auf jeden Fall der Nachteil. Der Vorteil ist, glaube ich, dass so jetzt auch Menschen mitmachen, die nie im Leben zu einem Workshop von uns kommen würden oder zu einer Juni-Yoga-Stunde in Person. So. Dass dieser alleine in meinem Zimmer vor meinem PC sitzen Raum halt auch sich deutlich safer anfühlt und ich eben nicht in Kontakt treten muss, wenn ich nicht will. Und trotzdem so diesen Ansatz von, ah, ich weiß, da sind noch andere Leute und wenn ich möchte, kann ich denen irgendwie, wir haben eine Telegram-Gruppe, kann ich denen schreiben. Aber ich kann auch total anonym das hier erstmal mit mir ausmachen. Weil ich glaube, das macht es ein bisschen niedrigschwelliger. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Und auch, ja, wo Corona auf jeden Fall auch mir was beigebracht hat oder gezeigt hat, dass das irgendwie auch ein schöner Raum sein kann.